Liebe Gemeinde, Menschen wollen Sicherheit, Berechenbarkeit, Gewissheit. Davon leben ja auch die Versicherungen. Wir können Ungewissheit in der Regel schlecht ertragen. Wir möchten gern heute schon wissen, was wenigstens so die nähere Zukunft bringt. Und auch als Christen sind wir da grundsätzlich nicht anders gestrickt. Und deswegen können wir es manchmal schwer aushalten und schwer ertragen, wenn wir bestimmte Fragen und Probleme noch nicht überblicken. Sei es im Beruf oder familiär oder was Gemeindeplanung angeht. Das macht uns Not. Und auch die Umbrüche in unserem Land machen uns Sorgen. Nicht zuletzt die Einwanderungswelle. So sehr wir zugleich die missionarischen Aufgaben gerne wahrnehmen wollen, noch ist gar nicht abzusehen, welche massiven gesellschaftlichen Veränderungen daraus in den nächsten 5 bis 10 Jahren folgen werden. Auch dann noch durch den Familiennachzug. Noch ist gar nicht abzusehen, welche Auswirkungen etwa der hohe Anteil von Muslimen auf die Situation in den Großstädten haben wird. Noch ist nicht abzusehen, was das für unsere Enkel einmal bedeuten könnte und für die Entwicklung der Schulen. Und je mehr man den Eindruck gewinnt, dass viele Politiker diese Zukunftsprobleme gar nicht ernsthaft erörtern und diskutieren, sondern voll damit beschäftigt scheinen, irgendwie durch die nächsten Wochen und über den nächsten Wahltermin zu kommen. Je mehr man diesen Eindruck gewinnt, macht das dann die Zukunftssorgen der Menschen nicht gerade geringer. Der bekannte Zukunftsforscher Professor Horst Opaschowski sagte vor wenigen Tagen in einem Interview Folgendes. Im Moment haben viele Bürger den Eindruck, sie verlieren ihre Burg. Meine Befragungen zeigen sehr deutlich, Sicherheit ist die neue Freiheit der Deutschen. Eigentlich müsste man die Nationalhymne umdichten in Einigkeit und Recht und Sicherheit. Das entspricht dem derzeitigen Lebensgefühl. Und weiter Opaschowski, viele fragen sich, auf wen kann ich mich noch verlassen, wem vertraue ich? Die vergangenen Monate haben gezeigt, auch Volkswagen, die Deutsche Bank und den Deutschen Fußballverband auch nicht. Das Vertrauen in die Politik leidet ohnehin schon seit Jahren. Verlass ist eigentlich nur noch auf den engsten Kreis, die Familie. Und in dieser Umbruchszeit, so zeigt Opaschowski, meinen viele eben Sicherheit und Geborgenheit nur noch in der Familie finden zu können. Weiter. In einer Umfrage, sagt er, haben wir gefragt, was ist Ihnen heilig? An erster Stelle stand die Familie. Gefolgt von Gesundheit, Kindern, dem Partner, Freunden und den Eltern. Und dann gab es so ein Mittelfeld. Einen mittleren Platz nahmen die Achtung der Menschenwürde, die Gerechtigkeit, Treue, Ehrfurcht vor der Natur und Toleranz ein. Und nur 18% sahen den Glauben an Gott als heilig an. Und ganz am Schluss stand mit nur 10% die Kirche. Und er fährt dann fort, statt von einer Wiederkunft der Religion, müssten wir eher von einer Renaissance der Familie sprechen. Im Grunde ist die Familie die neue Glaubensgemeinschaft der Deutschen. So Opaschowski. Wo finde ich Sicherheit, Geborgenheit, Zukunftsgewissheit? Das ist die große Frage, die natürlich über dem neuen Jahr erst recht steht. Was macht uns gewiss? Und da passt es umso besser und ich freue mich sehr darüber, dass wir heute unsere Predigtreihe über den Römerbrief fortsetzen können. Und wir wollen den Faden genau dort wieder aufnehmen, wo wir ihn vor der Adventszeit liegen gelassen haben, nämlich in Römer 8. Wer die letzten Predigten nochmal nachhören will, kann das gerne über www.beg-hannover.de angehen, dieses Projekt. Bis Vers 30 waren wir gekommen, Römer 8, Vers 30. Und zur Erinnerung lese ich nochmal die Verse 28 bis 30. Sie haben das auch auf Ihrem Gottesdienstzettel, Römer 8, ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, nämlich Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Soweit waren wir vor der Adventszeit gekommen. Und mit Vers 31 beginnt dann eine der berühmtesten Passagen dieses Briefes, das sogenannte Hohelied der Gewissheit. Und hier antwortet Paulus genau auf die Frage, die laut Professor Opaschowski unsere Zeitgenossen umtreibt. Wo ist die Burg? Was gibt mir Sicherheit und Gewissheit für die Zukunft? Man hat immer wieder auf die sprachliche Schönheit dieser Verse hingewiesen. Römer 8, Abvers 31, aber noch viel, viel wichtiger ist die überwältigende Botschaft, die uns hier begegnet. Wir werden das heute noch nicht alles auslegen, diesen gesamten Text, aber wir wollen jetzt erstmal alles lesen. Römer 8, Abvers 31, Sie haben das vor sich. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Geschwert oder Schwert? Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir, weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, und nun bitten wir dich, dass du diese wunderbaren Worte, die du uns durch Paulus geschenkt hast, dass du uns die richtig ins Herz schreibst. Amen. Aus diesen Versen, da tönt uns eine trotzige Gewissheit und zugleich eine argumentative Gewissheit entgegen. Paulus feuert hier eine Salve von 5 rhetorischen Fragen ab. Also Fragen, bei denen die Antwort eigentlich klar ist. Und was das Gewicht dieser Verse nochmal verstärkt, sie stehen im Römerbrief an einer absolut strategischen Stelle. Wenn Paulus in Vers 31 fragt, was wollen wir nun hierzu sagen? Da könnte man sagen, ja wozu? Was ist mit dem hierzu gemeint? Sicherlich einerseits die letzten Verse, aber eigentlich ist es die gesamte Argumentation des Römerbriefs bis hierher. Als ob er einen Strich drunter zöge und sagte, was ist jetzt die Bilanz? Was ist die Quintessenz? Was folgern wir daraus? Diese Verse, die sind nicht nur der emotionale Höhepunkt von Kapitel 8, sondern im Grunde genommen endet hier der theologische Hauptteil des Römerbriefs mit Kapitel 8. Das ist wie ein Schlussakkord, den Paulus hier ertönen lässt. Ich darf nochmal erinnern, und Sie haben das auch auf dem Gottesdienstzettel nochmal diese Gliederung vor sich, sodass Sie das mit nach Hause nehmen können. Und wir wollen es auch hochladen, diese Aufstellung im Internet. Römer 1 bis 8 setzt sich zusammen aus 3 großen Blöcken. Der erste Block ist nach der Einleitung 1,18 bis 3,20, die Bestandsaufnahme. Alle Welt steht unter dem Zorn Gottes wegen der Sünde. Der zweite große Block geht von 3,21 bis 4,25, nämlich da beschreibt Paulus, was Gott durch Jesus Christus unternimmt, um uns zu retten. Und der dritte große Block, der diesen Hauptteil abschließt, beginnt mit Römer 5 und endet mit Römer 8, 39, also mit unseren Versen. Das ist dann das neue Leben, wie Gott unser Heil gewiss macht. Also Block B geht es um die Frage, wie bekomme ich das Heil? Und Block C um die Frage, kann ich meines Heils gewiss sein? Und danach kommen dann noch spezielle Fragen, Römer 9 bis 11. Was bedeutet das Evangelium für das Verhältnis zwischen Juden und Heiden? Diese wichtigen Kapitel werden wir auch in diesem Jahr auslegen. Und dann Römer 12 bis 16, die praktischen Anwendungen, wie sich unser Glaube im Alltag bewähren soll. Aber Römer 5 bis 8 ist gewissermaßen der dritte große Hauptblock. Und Paulus stellt diesen Block wie in eine große Klammer. Das ist auffällig. Wie in eine große Klammer, nämlich die ersten Verse von Kapitel 5 haben das gleiche Thema wie die letzten Verse von Kapitel 8. Das ist ganz filigran aufgebaut. Die ersten Verse von Kapitel 5 und die letzten Verse von Kapitel 8, wie eine große Klammer. Da geht es immer darum, was wir in Christus haben und dass das wichtig ist für die Zukunft. Also Römer 5 am Anfang, diese berühmten Sätze: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und dann geht's bis Kapitel 5, Vers 10 um die große Zukunft, die Gott uns schenkt. Und genau das Gleiche finden wir dann am Ende wieder in Kapitel 8, wo Paulus nochmal daran erinnert, dass diejenigen, die Gott berufen hat und die er erwählt hat und ausersehen hat und die deswegen zum Glauben gefunden haben und sich bekehren durften, dass er die auch ans Ziel bringen wird. Und dann kommt dieser große Zukunftsausblick. Gott sorgt für unsere Zukunft und es wird uns niemals irgendjemand wieder von ihm trennen können. Das ist die große Klammer von Römer 5 bis 8. Wir sind bei Christus und deswegen ist unsere Zukunft sicher. Liebe Gemeinde, aus diesen Versen hallt uns eine starke Sicherheit und Gewissheit über die Zukunft entgegen. Wenn irgendjemand noch Zukunftsangst haben sollte und damit hierher gekommen sein heute Morgen, dem wird das spätestens durch diese Verse dann, ich hätte beinahe gesagt, ausgetrieben. Und ich hoffe, dass etwas von dieser Freude, die Paulus hat, weil der Herr ihm das offenbart hat, dass etwas von der Freude auch dann mit Ihnen heute nach Hause geht. Eine starke Sicherheit und Gewissheit. Wenn jemand das dem Professor Opaschowski vorgelesen hätte, hätte das die ganze Statistik seiner Untersuchung durcheinander gebracht. Und wie immer finden wir bei Paulus eine ausführliche und präzise Begründung. Paulus beschwört die Zukunft nicht einfach nur, sondern er begründet das sehr präzise. Und darum können wir gespannt sein und erwartungsvoll nachfragen, haben wir eigentlich auch Grund zu dieser Sicherheit, von der Paulus da spricht? Wie kommen wir daran? Wie können wir gewiss sein? Und dazu wollen wir uns heute auf die Verse 31 und 32 konzentrieren, deswegen sind die hier auch dick gedruckt auf unserem Gottesdienstblatt, und nächsten Sonntag wollen wir dann versuchen, den Abschnitt zu Ende zu bringen. Das ist Ziel. Und die Frage lautet jetzt, was macht uns gewiss? Und dann nennt Paulus erstens den Grund. Erstens also, wenn Sie mitschreiben, erstens der Grund. Gott ist für uns. Erstens der Grund, Doppelpunkt, Gott ist für uns. Was für ein Grund zur absoluten Sicherheit und Gewissheit. Gott ist für uns. Das ist die Quintessenz von Römer 1, 18 bis 38. Wer kann dann gegen uns sein, sagt Paulus. Wer will das wagen? Und wohlgemerkt, Paulus sagt nicht, wir haben keine Gegner. Paulus sagt nicht, wir als Christen, wir haben keine Feinde. Hätte Paulus seine Frage verkürzt gestellt, hätte Paulus nur gefragt, wer ist alles gegen uns? Dann hätte er hier eine lange, lange Liste aufmachen können. Und das wussten seine Leser, die ersten damals auch. Das wird ja Paulus auch ab Vers 35 dann nochmal beim Namen nennen, was alles gegen uns sein kann. Ne? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, Engel, Fürstentümer, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Das ist eine Menge Holz. Jesus hat uns nirgendwo versprochen, dass wir in seiner Nachfolge ein leichtes Leben haben würden. Ganz im Gegenteil. Ein Christ hat genügend Widersacher, die er nicht unterschätzen soll. Wir können ja mal fragen, wer kann alles gegen uns sein? Das ist einmal die ungläubige Welt, die uns bedrängt. Na klar. In 1. Korinther 16, Vers 9 schreibt Paulus, mir ist eine Tür aufgetan, aber es sind viele Widersacher da. Und wie viele Christen, liebe Geschwister, werden heute wegen ihres Glaubens massiv verfolgt. Am Freitag hat die Jugendgruppe unserer Gemeinde ihren Abend unter das Thema Märtyrer gestellt. Märtyrer, Zeugen der Wahrheit. Und dazu passend wurde am letzten Mittwoch, am 13.01. der neue Weltverfolgungsindex veröffentlicht. Da kann man eine Statistik verfolgen, in welchen Regionen der Welt, die Christen, soweit man das ermitteln konnte, momentan besonders hart verfolgt werden. Und im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieses Weltverfolgungsindex sagte die Organisation, die das herausgegeben hat, man müsse von deutlich über 100 Millionen verfolgten Christen zurzeit ausgehen. An erster Stelle steht zum 13. Mal in Folge das kommunistisch regierte Nordkorea. Dort wird der Besitz einer Bibel mit der Todesstrafe oder mit Arbeitslager für die ganze Familie geahndet. Finden Sie bei allem, eine Bibel wird die ganze Familie ins Arbeitslager geschickt. Auf den folgenden Plätzen liegen dann Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran, Libyen. Mit Ausnahme von Nordkorea und dem marxistisch regierten Eritrea ist in 8 der 10 genannten Staaten der islamische Extremismus die Hauptquelle für die systematische Verfolgung der Christen. Aber auch in Indien, wo eine hinduistische Regierung herrscht, und im buddhistischen Myanmar, früher Burma, setzen radikale Mönche Gesetze zum Schutz von Rasse und Religion durch, mit denen sie dann die Christen verfolgen. Das ist der eine Feind, den wir als Christen haben, die ungläubige Welt, die uns bedrängt, wenn auch bei uns noch nicht in dem Ausmaße, wie das Geschwister in anderen Ländern der Welt erfahren. Und dann haben wir noch weitere Feinde, die in uns wohnende Sünde. Also was Paulus in Römer 6 das Fleisch nennt oder der alte Adam, das steht auch noch gegen uns. Und dann der nächste Feind, der gegen uns ist der Tod. 1. Korinther 15, Vers 26, der Tod ist der letzte Feind, sagt Paulus. Und natürlich nicht zu vergessen Satan selbst. Epheser 6, Vers 12, schreibt der Apostel Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Da beschreibt Paulus die Welt der Dämonen. Also das ist ein ganzes Heer von Gegnern, die gegen uns sind. Die ungläubige Welt um uns, die Sünde in uns, der Tod vor uns und der Teufel. Aber so schwer diese Geschütze auch sind, sagt Paulus, die da gegen uns aufgefahren werden, wenn Gott für uns ist, dann haben wir alle keine Chance. Ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Rhetorische Frage, Antwort, niemand. Und wenn Gott für uns ist, das ist nicht unsicher gemeint, in dem Sinne, naja, falls Gott für uns ist, man weiß es ja nicht genau, sondern es ist so gemeint im Sinne von, weil Gott für uns ist. Denn Paulus hat das ja gerade in den Versen vorher bewiesen, dass Gott für uns ist. Deswegen meint er das hier im Sinne von, weil Gott für uns ist. Man könnte es auch so übersetzen, ist Gott für uns, Klammer auf, wie wir ab Kapitel 3, 21 bewiesen haben, Klammer zu, wer kann dann gegen uns sein? Und Paulus formuliert diese Schlussfolgerung bewusst als rhetorische Frage, das heißt, das ist eine Frage, die sich von selbst beantwortet. Und damit unterstreicht er, wie eindeutig der Fall ist, wie eindeutig. Also rhetorische Fragen kennen wir ja alle. Wenn wir zum Beispiel einem Jungen, der mit einem Fußball vor der Glasscheibe steht, fragen, du willst doch jetzt bestimmt nicht mit dem Fußball die Scheibe kaputt schießen, dann ist das eine rhetorische Frage, eine, die sich von selbst beantwortet, hoffentlich. Und so eine rhetorische Frage benutzt Paulus hier. Und wichtig ist jetzt nur zu klären, wer gehört zu dem Uns in Vers 31, zu dem Uns. Wenn Paulus dort sagt, ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Gehören sie dazu, zu dem Uns? Das hat Paulus in den Versen vorher ja beantwortet, wer zu dem Uns gehört. Ne? Die er zuvor ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Die er vorherbestimmt hat, die hat er berufen. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Das sind die Leute, für die das gilt. Die gehören zu dem Uns. Und woher kann ich wissen, dass ich dazugehöre? Das sind die Leute, die an Jesus als ihren Retter glauben. Das sind die Leute, die zu diesem Uns gehören. Und diesen Pflock hatte Paulus ja schon am Anfang von Kapitel 8 eingeschlagen. Da hat er ja schon mal gesagt, es gibt keinem Verdammnis mehr für die, für wen? Die in Christus Jesus sind, die zu ihm gehören. Und im Grunde genommen ab Römer 5 beschreibt Paulus mit unterschiedlichen Begriffen immer wieder die gleiche Grundwahrheit. Dieses neue Leben durch Jesus, das denen gilt, die zu dem Uns gehören, und das sind die, die zu Jesus gehören. Also zum Beispiel Römer 5. Da wir nun gerecht geworden sind, Vers 1, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Wodurch? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann genauso Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und in dem Sinne ist das dann auch hier in Vers 31 gemeint. So kann niemand mehr erfolgreich gegen uns sein, weil Gott für uns ist, nämlich für uns, die wir zu Jesus gehören. Und damit haben wir ein ganz klares erstes Ergebnis. Und können das folgendermaßen festhalten. Das ist die einzige und völlig ausreichende Basis für meine Zukunftsgewissheit und Heilsgewissheit. Gott ist für mich. Das ist das Ergebnis. Gott ist für mich. Völlig ausreichend, einzige Grundlage und völlig ausreichende Basis für meine Zukunftssicherheit und Heilsgewissheit. Gott ist für mich. Liebe Geschwister, ist uns das eigentlich klar? Unsere gesamte Existenz entscheidet sich an einer einzigen Frage, ob Gott für mich ist oder gegen mich ist. Für mich oder gegen mich? Mit anderen Worten, es kommt hier alles auf mein persönliches Verhältnis zu Gott an, beziehungsweise auf Gottes persönliches Verhältnis zu mir. Alles entscheidet sich daran. Und ich möchte hinzufügen, dieser Vers könnte gar nicht aktueller sein. Das klingt auf den ersten Blick so wie eine Selbstverständlichkeit, aber das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist wahr, liebe Geschwister. Denn schon seit längerem erleben wir, wie in das evangelikale Lager bestimmte Strömungen und Lehren einbrechen, die gerade diese Basis unterspülen wollen. Die beiden bekanntesten Strömungen, die zurzeit Furore machen, auch wenn sie schon ein paar Jährchen alt sind, sind wahrscheinlich die Emerging Church Bewegung und die Neue Paulus-Perspektive. Emerging Church und Neue Paulus-Perspektive. Und was haben die miteinander gemeinsam? Verschiedenes, aber vor allem das. Sowohl die Emerging Church als auch die Neue Paulus-Perspektive lehren, es ist nicht entscheidend für das Evangelium, dass der einzelne Sünder mit Gott versöhnt wird. Das ist nicht entscheidend. Das ist nicht der Kern des Evangeliums. Stattdessen, sagt ihr Emerging Church, geht es um die Transformation dieser Welt, hier das Reich Gottes aufzubauen. Das ist entscheidend. So sagen es Tobias Falks und Fabian Vogt und Professor Johannes Reimer zum Beispiel. Reimer sagt es mit diesen Worten. Er sagt, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen gemeinsam zu bauen. Und mit den Menschen meint er, mit den ungläubigen Menschen gemeinsam zu bauen. Und Rob Bell, der ja auch immer gern für die Emerging Church in Anspruch genommen wird, hat es so formuliert, für Jesus lautete die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel? Die Frage lautete vielmehr, wie bringt man den Himmel hierher? Für Jesus geht es um eine Verbesserung dieser Welt hier und jetzt. Emerging Church, es geht nicht um das Verhältnis zwischen Gott und mir, dass Gott für mich ist. Das ist nicht das Entscheidende. Und die Neue Paulus-Perspektive sagt es ganz ähnlich. Das Evangelium zielt nicht darauf, dass der Einzelne mit Gott versöhnt wird, dass der Einzelne in den Himmel kommt. Sondern es geht erstmal darum, dass die Gemeinschaft zwischen den verschiedenen Gruppen am Tisch des Herrn wiederhergestellt wird. Deswegen ist auch die Ökumene so wichtig für die neue Paulus-Perspektive. Und N.T. Wright hat das zum Beispiel so formuliert, also N.T. Wright ist einer der Gurus der neuen Paulus-Perspektive. Er hat gesagt, das Evangelium ist kein System, das erklärt, wie Menschen gerettet werden. Kein System, das erklärt, wie Menschen gerettet werden, N.T. Wright. Und beide, die Emerging Church und die neue Paulus-Perspektive, verlieren das Entscheidende aus dem Blick, nämlich, dass der Mensch, wenn er nicht mit Gott persönlich versöhnt wird, am Ende verloren geht. Und darum haben sie dankbar diese Thesen von Rob Bell aufgenommen und in Deutschland ist dann die Übersetzung im Brunnen Verlag erschienen, dieses seltsame Buch, das letzte Wort hat die Liebe, in dem er eben verkündet, dass es keine Hölle gibt. Und dass es gar nicht um ewige Verlorenheit gehen könnte, dass Gott sowas nicht machen würde. So, und die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, im Verhältnis zwischen Gott und uns gibt es keine Neutralität. Entweder ist Gott für dich oder Gott ist gegen dich. Es gibt keine dritte neutrale Zone. Und wissen Sie, die schlimmsten Worte, die ein Mensch jemals zu hören bekommen kann, wären die Worte, dass Gott ihm sagt, ich bin gegen dich. Das hat Gott ja im Alten Testament sogar zu Teilen seines Volkes Israel gesagt. In 3. Mose 26, Vers 17 sagt er, ich will mein Angesicht gegen euch richten, wegen eurer Sünde, ich bin gegen dich. Oder wie er es oft durch den Propheten Hesekiel ausrichten ließ, den Leuten, die nicht bereit waren, umzukehren. Da sagt er zum Beispiel in Hesekiel 15, ab Vers 6, darum spricht Gott der Herr, wie ich das Holz des Weinstocks dem Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die Einwohner Jerusalems dahin geben. Und ich will mein Angesicht gegen sie richten. Sie sind dem Feuer entgangen, aber das Feuer soll sie doch fressen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte. Ich bin gegen dich, sagt Gott, wenn du nicht umkehrst und wenn du glaubst, ohne mich zurechtkommen zu können. Und im Neuen Testament sagt das der Jesus zum Beispiel am Ende der Bergpredigt. Es werden viele zu mir kommen an jenem Tag, also am Tag des Gerichts, und werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht, Matthäus 7, Abvers 21, in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und der Jesus sagt, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das nur mit anderen Worten ausgedrückt, ich bin gegen euch. Und ihr Lieben, wenn wir das hören, dann sollte uns ganz neu klar werden, wie wunderbar diese Zusage ist, die der Heilige Gott all denen schenkt, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben, dass er sagt, ich bin für dich. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Wir müssen doch begreifen, wie groß das ist, dass Gott das all denen schenkt, die an Jesus glauben, dass er sagt, ich bin für dich. Gott sagt das. Und schon im Alten Testament hat er das seinen echten Gläubigen immer wieder zugerufen. Und das dürfen wir auch auf uns beziehen, dass er gesagt hat, ich bin für dich. Zum Beispiel dem Abraham in 1. Mose 15, da sagt er, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schutzschild und dein sehr großer Lohn. Das heißt, ich bin für dich. Und David hat das gehört und er durfte es dann im Psalm 23 so weitergeben in Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er hätte genauso gut sagen können, denn du bist für mich. Und in Psalm 27, Vers 1, David, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Er ist für mich, er ist mein Licht, er ist mein Heil, er ist für mich. Und da sehen wir uns Psalm 46 an, da geht es ja auch um diese Burg, die Gott für uns ist. Das ist die Burg. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Und dann heißt es in Vers 8, der Herr Zebaoth ist mit uns. Könnte auch sagen, der Herr Zebaoth ist für uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ich bin für dich, sagt Gott. Ahnen wir, wie kostbar das ist, wenn Gott sagt, ich bin für dich. Das ist das Letzte, was selbstverständlich wäre. Aber Jesus schenkt uns das. Aber wenn dann nun alles davon abhängt, dann müssen wir es genau wissen. Ganz genau. Und darum nennt uns Paulus hier nicht nur in Vers 31 den Grund für unsere Gewissheit, dass Gott für uns ist, sondern er nennt uns dann auch in Vers 32 den Beweis, an dem wir das ganz sicher sehen können. Also erstens der Grund, Gott ist für mich. Zweitens der Beweis, er gab Jesus. Das ist der Beweis. Und jetzt wollen wir uns daraufhin Psalm 32 anschauen. Ein ganz spezieller Vers auch, wo Paulus sagt, er, der sogar, also Gott, seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns, da steht schon wieder für uns, Gott ist für uns, er gab Jesus für uns, Hyperemon, das sind die gleichen Worte im Griechischen, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist das Zweite, der Beweis, er gab Jesus für uns, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Woran erinnert sie diese Formulierung? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Damit erinnert Paulus an die Schlüsselsituation im Leben Abrahams. 1. Mose 22, Vers 16, als der seinen Sohn Isaak opfern soll und dann bereit ist. Und dann sagt Gott ihm später, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen. Das ist 1. Mose 22, Vers 16. Und Paulus sagt, sieh genau hin. Was dem Abraham erspart blieb, das hat Gott sich selbst nicht erspart. Vers 32, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihm für uns alle dahingegeben. Das ist die Evidenz, wie wir sagen. Das ist der augenscheinliche Beweis. Und wieder benutzt Paulus ein griechisches Wort mit Signalcharakter. Deswegen lohnt sich das, dass wir diese beiden Verse so genau anschauen. Da steht, er hat ihn dahin gegeben. Er hat ihn völlig ausgeliefert. Ein ganz markantes griechisches Wort, paedoken. Er hat ihn dahin gegeben. Er hat ihn total ausgeliefert. Und Leute, das macht deutlich, wie hart dieser Akt war, sowohl für den Vater als auch für den Sohn. Und in Jesaja steht das schon, in Jesaja 53, Vers 12, wo der Messias angekündigt wird. Und da steht in der griechischen Übersetzung des Hebräischen Jesaja genau das gleiche Wort, paedoken. Er hat sein Leben in den Tod dahingegeben, Jesaja 53, Vers 12, für uns dahingegeben. Und der Messias hat das freiwillig gemacht. Er hat sein Leben in den Tod dahingegeben. Und wissen Sie, was zwei Verse vorher Jesaja über den Vater sagt? Sind Sie da eigentlich schon mal drüber gestolpert in Ihrer Bibellese? Was zwei Verse vorher, also Jesaja 53, Vers 10, Jesaja über den Vater sagt? Das nimmt uns den Atem, wenn wir das lesen. Da heißt es, es war das Wohlgefallen des Herrn, also des Vaters, ihn zu zerschlagen. Es war das Wohlgefallen des Herrn. Das heißt ja nicht, dass der Vater eine Freude daran hatte, den Sohn zu quälen, sondern das heißt, es war der überzeugte Plan des Vaters, weil es nötig war um unseretwillen. Es war das Wohlgefallen des Herrn, ihn zu zerschlagen, ihn dahin zu geben. Und hier sehen wir, wie Paulus in Römer 8 und Jesaja 53, 10 mit einer Stimme sprechen, mit einer Stimme. Und sie sagen, es war die Initiative des Vaters. Das Kreuz war die Initiative des Vaters. Und das haben wir ja schon in Römer 3 ab Vers 21 nachgewiesen. Der Vater muss nicht irgendwie gegen seinen Willen dazu überredet werden durch den Sohn, dass er nun doch die Menschen nicht verdammt. Sondern du, es ist die Initiative des Vaters. Er ist für dich. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Es hat ihm wohlgefallen, dies zu tun. Nicht, weil er den Sohn quälen wollte, sondern weil er dich retten wollte. Er ist für dich. Versteh doch, was das heißt und staune doch darüber. Und dann können wir nur noch fragen, warum? Warum ist er für dich? Und das werden wir nächstes Mal dann noch genauer sehen. Aus Liebe, aus lauter Liebe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja, die Evangelien benutzen dasselbe Wort dahingegeben, auch für Judas, der Jesus dahingibt, für die hohen Priester, die Jesus dahingeben, für Pilatus, der Jesus dahingibt. Von denen allen wird gesagt, sie haben Jesus ausgeliefert. Aber warum konnten sie es tun? Weil der Vater es wollte. Weil es sein Wohlgefallen war. Und Octavius Winslow hat völlig recht. Der englische Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, also ein Zeitgenosse von Spurgeon, er hat völlig recht, wenn er fragt, wer lieferte Jesus dem Sterben aus? Nicht Judas aus Liebe zum Geld. Nicht Pilatus aus Furcht vor den Juden. Nicht die Juden aus Neid. Sondern der Vater aus Liebe. Wer lieferte Jesus dem Sterben aus? Der Vater aus Liebe. Und du, das ist der Beweis. Das ist der Beweis, wenn du ganz sicher sein willst, ob Gott wirklich für dich ist. Das heißt, wenn du deines Heils gewiss sein willst, dann bitte blicke zum Kreuz. Und dort am Kreuz, sagt Paulus, gibt es keine zwei oder drei Interpretationsmöglichkeiten mehr über die Zukunft der Jesusleute, sondern am Kreuz gibt es nur noch eine Interpretationsmöglichkeit über die Zukunft der Jesusleute. Und die schreibt Paulus in diesem Vers 32 rein. Und da ruft er uns zu, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und haben Sie gemerkt, Paulus benutzt hier erneut eine Argumentationsfigur aus der klassischen Logik. Man nennt das das Schlussverfahren vom Größeren zum Kleineren. In der Logik ist das der a fortiori Beweis. Diese gleiche Methode hatte Paulus übrigens schon in Römer 5, Vers 8 bis 10 angewendet. Wer das nochmal genauer nachhören will, Predigt vom 26. Oktober 2014, so lange ist es schon her. Dieser a fortiori Beweis vom Stärkeren her zum Schwächeren, vom Schwierigeren zum Leichteren, vom Größeren zum Kleineren. Und genau das macht er hier auch. Also wenn ein Auto 180 fahren kann, dann schafft es erst recht 150. Wenn Sie 100 Kilo stemmen können, dann umso leichter 80. So, und so schreibt Paulus in Römer 5, Vers 8 ist dann so, und das macht unseren Vers dann auch nochmal verständlicher, da sagt er, Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn Gottes, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Das ist der Beweis vom Größeren zum Kleineren, vom Schwereren zum Leichteren, dass Paulus sagt, wenn Christus schon damals für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, um wie viel mehr werden wir jetzt durch ihn vor dem Zorn der Hölle gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Und du, wenn Christus uns damals bei unserer Bekehrung, als wir noch Feinde waren, zu Gottes Kindern gemacht hat, dann wird er uns doch jetzt, nachdem wir Gottes geliebte Kinder geworden sind, erst recht nicht mehr loslassen. Das ist die Logik, der a fortiori Beweis. Und genau so argumentiert Paulus dann auch hier am Ende dieser Klammer Römer 5 bis Römer 8 in Vers 32. Was für ein herrlicher Satz. Der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt, du, wenn Gott dir sein Bestes gegeben hat, wenn Gott seinen eigenen Sohn für dich investiert hat, dann wird er dir doch auch den Rest nicht vorenthalten, der nötig ist, damit du am Ziel ankommst. Das ist doch sicher. Das ist doch logisch absolut wasserdicht. In Jesus gab Gott alles, was du brauchst zum ewigen Leben. Und darum ist das Kreuz die Garantie dafür, dass es dir an nichts mangeln wird. Gott ist für dich. Liebe Gemeinde, was ist das für ein Moment, wenn einem Sünder plötzlich das Licht aufgeht und er zum ersten Mal in seinem Leben begreift, Gott ist für mich. Und das ist die Tragik, es ist die Tragik unserer ungläubigen Zeitgenossen, dass sie keine Sehnsucht nach Gott haben, weil sie keine Ehrfurcht mehr vor Gott haben. Das ist das Problem. Und das ist keine Unterstellung, die wir unseren Zeitgenossen machen, sondern da können wir uns jetzt auf diese Untersuchung von Opaschowski berufen. Ne? Wenn man sich das mal vorstellt, wenn ihr den Leuten fragt, was ist ihnen heilig? Also ganz frische Zahlen aus den letzten Wochen. Und wenn dann an erster Stelle, okay, kann man irgendwie noch nachvollziehen, die Familie steht an der Spitze und dann Gesundheit, Kinder, Partner, Freunde, Eltern und dann kommt das Mittelfeld. Achtung der Menschenwürde, Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor der Natur, Toleranz, das ist ihnen heilig. Und dann im Schlussabschnitt der Tabelle, also da, wo zurzeit in der Bundesliga etwa 96 herumkriecht, dort kommt bei Opaschowski dann der Glaube an Gott vor. Keine Ehrfurcht. Gott ist ihnen nicht mal so heilig wie der Umweltschutz. Das ist die Tragik unserer Zeitgenossen. Weil sie nicht einsehen, dass sie sich vor Gott verantworten müssen. Weil sie nicht ernst nehmen, dass sie Gott gegen sich haben. Wissen Sie, die meisten Zeitgenossen, die denken, Gott gibt's gar nicht. Und wenn es Gott gibt, dann ist er sowieso für mich. Der liebe Gott, na ja, wenn er denn da ist, dann werde ich das ja sehen, dann nimmt der liebe Gott mich schon in den Himmel. Dann ist er ist ja für mich, wenn es ihn überhaupt gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Menschen deutlich machen, du, Gott ist anders. Ein Sünder geht verloren. Wenn du Gott die kalte Schulter zeigst, wenn du dir einbildest, du könntest Gott ignorieren, wenn du meinst, dass Gott es nötig hätte, dir irgendwie nachzulaufen, dann wisse, Gott ist gegen dich. Dann wisse, Gott ist gegen dich. Und was für eine Sternstunde ist das immer, wenn Gott einen Menschen überführt? Was für eine Sternstunde in einer Biografie ist es, wenn ein Mensch plötzlich erstmal begreift, und das muss er erstmal begreifen, Mensch, ich habe den heiligen Gott gegen mich. Ich habe ihn gegen mich wegen meiner Schuld. Ich habe ihn gegen mich wegen meines Unglaubens. Ich habe ihn gegen mich wegen meines Hochmuts, dass ich glaubte, durch meine eigenen Taten und meine eigene Religiosität diesem Gott irgendwie genügen zu können, weil ich, Wolfgang Nesvogel, ja doch nicht so schlecht bin. Und wenn der Sünder dann erschrickt und kapiert, ich habe Gott gegen mich. Und dann dürfen wir ihn auf das Kreuz hinweisen und sagen, du guck zum Kreuz und da siehst du, dass Gott für dich ist. Das siehst du an Jesus. Und wenn du dich an den klammerst und dich vor dem beugst und den um Hilfe anrufst, dann darfst du von Stund an wissen, es hat sich alles gedreht und jetzt ist Gott für dich. Und das ist das Wunder aller Wunder. Wer nicht darüber staunen kann, dass Gott für ihn ist, der ist wahrscheinlich noch nicht in dieser Situation, dass wirklich Gott für ihn ist. Und wenn einer das aber dann erkennt, dann kann er einstimmen in den Jubel der Gewissheit. Und dann hat er festen Grund unter den Füßen. Dann kann er sagen, das ist der Grund, warum ich gewiss bin. Gott ist für mich. Und er hat den Beweis vor Augen. Er gab Jesus. Und dann muss er nur noch eins und eins zusammenzählen und kommt zum Ende von Vers 32. Wenn der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für ihn uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken können? Und das ist dann am Schluss die Konsequenz. Wir überwinden weit, wie Paulus in Vers 37 sagt. Durch ihn überwinden wir weit. Wenn er das für mich getan hat, dass er seinen Sohn gab, dann wird er mir alles geben, sagt Paulus in Vers 32. Und unsere letzte schöne Aufgabe für heute Morgen besteht nun darin, herauszufinden noch am Ende, was in dem alles drinsteckt. Und ich darf Ihnen verraten, da steckt ein ganz tiefer Trost drin. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das ein bisschen zeigen kann, diesen Trost, der in diesem Alles von Vers 32 steckt. Was ist mit dem Alles gemeint? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Einige Ausleger meinen, das bezieht sich ausschließlich auf das himmlische Erbe, also auf die Zukunft. Dann heißt alles, also die Freude und den Segen, den Gott in der Ewigkeit für mich bereithält. Das ist ja auch schon sehr, sehr viel. Aber wenn man den Zusammenhang berücksichtigt, dann wird deutlich, dass zu dem alles sogar noch mehr gehört. Mehr noch. Ja, einerseits, was Gott in der Zukunft bereithält, das ist damit eingeschlossen, aber das alles beginnt schon jetzt. Das ist gewissermaßen all-inclusive, Gegenwart und Zukunft, aber Gegenwart auch schon. Ich will Ihnen das beweisen. Wenn wir den näheren Zusammenhang beachten, dann sehen wir, das Wort alles kommt mindestens noch zweimal vor. Und zwar einmal in Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und in Vers 37, aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und in Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das meint eindeutig auch schon diese Zeit, wo wir noch unterwegs sind. Alle Dinge, die jetzt passieren. Und Vers 37 ist genauso deutlich. Da beschreibt Paulus ab Vers 35 das Leid und die Nöte, durch die wir jetzt noch durch müssen. Hunger, Drangsal, Blöße und so weiter. Und dann sagt er in Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und das macht es nun sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch das alles von Vers 32 schon jetzt beginnt. Nämlich mitten in dieser Zeit. Er, der sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat, wie sollte er dir in ihm nicht alles schenken? Das heißt, wenn wir Jesus haben und wenn du zu Jesus gehörst, dann wird jetzt schon alles gut. Es wird nicht alles leicht, aber es wird alles gut. Und dann darfst du gewiss sein, dass der Herr jetzt schon alles, was uns begegnet, das Leichte genauso wie das Schwere, das Helle genauso wie das Dunkle, das Frohe genauso wie das Traurige, dass er das jetzt schon so gestaltet und so verarbeitet, dass du schon jetzt einen Segen davon hast. Das ist mit diesem Vers 32 am Ende gemeint. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und ein konkretes Beispiel, an dem mir das so besonders klar wird, ist Samuel Lamb. Samuel Lamb, dieser bekannte Christ aus China, massiv verfolgt, mehr als 20 Jahre Straflager und Gehirnwäsche. Ein Freund von mir hat ihn mehrmals besucht und ausführlich mit ihm gesprochen. Und er sagt, der ist nicht gebrochen, dieser Samuel Lamb. Der ist nicht gebrochen. Und wenn Sie die Bilder in diesem Buch sehen, das über Samuel Lamb veröffentlicht wurde, dann strahlt ihnen da ein glücklicher, fröhlicher 80-Jähriger, 20 Jahre lang inhaftierter und gepeinigter Mann entgegen. Und das ist das alles. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Man muss sich das mal vorstellen. Nach der Haftentlassung gründete er 1978 in Guangzhou die größte Untergrundkirche Chinas. Da gehören mittlerweile mehr als 4000 Mitglieder dazu. Und diesem Mann hat Gott ein prall gefülltes Leben geschenkt. Ein Leben, dem so viel Frucht von Gott zuteil wurde. Und darum war das absolut ernst gemeint, als er meinem Freund einmal sagte, sagt den Christen im Westen, sie sollen nicht um Freiheit für uns beten. Der mäßige Druck von Seiten der Regierung hält uns nah beim Herrn. Und nah beieinander. Und als mein Freund ihn dann 2008 erneut besuchte, schreibt er, was uns tief beeindruckte. Wir konnten ihn ein weiteres Mal in Guangzhou besuchen und trafen ihn bei erstaunlich guter Gesundheit an. Gott hatte die Gebete der chinesischen Geschwister erhört, ihm neue Kraft und Frische geschenkt. Und so erlebten wir ihn sonntags in alle Früh, wie in seiner Gemeinde, etwa 90 Minuten lang mit großer Freude einer dicht gedrängten Zuhörerschaft Titus 1:1-5 auslegt. Also der hat sogar 90 Minuten gepredigt. Und an anderer Stelle heißt es, was uns tief beeindruckte, war die Tatsache, dass wir keine Spur von Bitterkeit feststellen konnten, wenn er von seiner langen Haftzeit oder auch von Beschlagnahmung der Bücher, Kopiergeräte und so weiter erzählte. Die natürliche Bescheidenheit und Demut dieses Mannes, der dem Herrn alle Ehre gibt, hat uns zutiefst beeindruckt. Das meint dieser Vers. Natürlich sind die Feinde noch da. Natürlich sind die Widerwärtigkeiten da, die uns Not machen. Natürlich gibt es noch Traurigkeit und Misserfolge und teilweise Verfolgung und Schmerzen. Aber Paulus sagt, die Liebe Gottes, die er uns am Kreuz bewiesen hat, die ist so stark, dass sie selbst unsere größten Feinde in Freunde verwandelt. Das heißt, dass selbst die übelste Attacke, die uns jemand antut, sich unter dem Strich zu unserem Guten auswirken muss. Selbst die übelste Attacke sich unter dem Strich zu unserem Guten auswirken muss, weil Gott dadurch unseren Glauben stärkt und vertieft. Als seine Frau starb von Samuel Lamb, war er im Gefängnis festgehalten. Er konnte sie nicht mal selbst begraben. Und er schrieb, irgendwann begriff ich, Gott erlaubt Schmerz, Verlust, Tortur, damit wir wachsen können. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und deshalb steht unser Leben schon jetzt unter der großen Verheißung von Vers 37, wo steht, in dem allen überwinden wir weit. Also in diesem ganzen Druck überwinden wir weit. Und da steht ein großartiges griechisches Wort für überwinden weit, hypernikomen, das heißt so viel wie hypersiegen. Also wir kennen ja das Wort hypersensibel, also einer ist übermäßig sensibel oder jemand ist hyperaktiv, also er kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe, er ist überaktiv. Und das Wort steht hier, übersiegen, das heißt völlig überwinden, einen überwältigenden Sieg davontragen. Das meint dieser Vers. Und wenn Sie die Metapher verstehen wollen, das Bild verstehen wollen, das Paulus hier meint, ich habe überlegt, ja, da müssen Sie sich wahrscheinlich an das Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien erinnern bei der letzten WM im Juli 2014 in Belo Horizonte. In der Halbzeit stand es bereits 5:0 für Deutschland. Die hatten innerhalb von 7 Minuten 4 Tore geschossen, zwischen der 23. und 29. Minute. Und am Ende ging das Match 7:1 für Deutschland aus. Ein überwältigender Sieg, an den viele von uns noch heute denken. Und genau das meint dieses Verb. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon. Wir überwinden weit. Schreiben Sie sich neben Vers 37 einfach 7:1 hin. Dann wissen Sie, dann vergessen Sie es nie wieder. Und der Ton, den Paulus hier anschlägt, das ist ein Triumphlied. Und er sagt, du brauchst keine Angst zu haben, dass du schwach wirst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du wieder aus der Spur rausfliegst. Ja, manchmal kommst du dir nicht sehr triumphal vor in deiner Nachfolge. Manchmal fürchtest du eher, dem Herrn Schande zu machen mit deinem Leben. Manchmal stehen uns unsere geistlichen Niederlagen deutlicher vor Augen als unsere geistlichen Siege. Das kennen wir doch alle. Aber, sagt Paulus, das ändert nichts dran, dass der Herr dich durchbringen wird. Dass der Herr aus dir einen Überwinder macht. Und es kommt nicht so sehr darauf an, dass du dich immer wie ein Überwinder fühlst, sondern es kommt darauf an, dass der Herr dich einen Überwinder sein lässt. Und wir fragen Paulus, wie kannst du dir da so sicher sein? Und Paulus würde uns bestimmt sagen, sieh doch einfach nochmal genauer hin, Vers 37. Da steht doch, aber in dem allen überwinden wir weit, weil wir so stark sind. Steht da nicht. Aber in dem allen überwinden wir weit durch unsere Konsequenz. Aber in dem allen überwinden wir weit durch unsere geistliche Reife. Aber in dem allen überwinden wir weit durch unsere christliche Stabilität. Nein, da steht etwas völlig anderes. In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Paulus schärft uns das ein mit diesen wenigen Versen. Er sagt, die letzte Verantwortung liegt bei ihm und nicht bei dir. Und er wird dafür sorgen, dass du als strahlender Sieger über die Ziellinie gehst. Denn er ist für dich. Und darum kannst du dich darauf verlassen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und wenn wir uns so an den Herrn klammern, ihr Lieben, dann können wir gleichzeitig demütig und siegessicher den Weg der Nachfolge gehen. Weil unser Herz immer, immer besser versteht, was Cornelius Adolf Krummacher im 19. Jahrhundert in seine berühmten Verse hineingeschrieben hat. Alles, Herr, bist du. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe. Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde? Wer? Ohne dich zerstieben würden mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben. Alles, Herr, bist du. Drum so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Singen jauchz ich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ja, lieber Herr, dafür wollen wir dir von Herzen danken, dass das wahr ist. Und dafür wollen wir dir danken, dass du für uns bist, Herr. Für uns traurige, verlorene Sünder. Und dass du uns rausgeholt hast. Herr, dass du uns zum Kreuz gebracht hast. Dass wir dich, Herr Jesus, finden durften. Und dass wir dir glauben durften und dass wir jetzt wissen dürfen, du bist für uns. Und dass wir jetzt auch Überwinder sein dürfen, Herr. Danke für deine große Treue und Liebe. Und dass das ausreicht, dass du wirklich genügst. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.